Charles Paul de Kock aus Die Ehemänner. Vorläufige Bemerkungen. Beaumarchais hat gesagt, von allen ernsthaften Sachen ist das Heiraten die lächerlichste. Aber Beaumarchais, der immer geistreich sein wollte, stellte oft seltsame Behauptungen auf, die er nur durch Scherze unterstützen konnte. Nein, das Heiraten ist, weiß Gott, nichts Lächerliches. Und der Zustand eines verheirateten Mannes nicht immer so angenehm, als man sich einbildet. Denn damit ist man noch nicht befriedigt, dass man zu Hause seine Pantoffeln antrifft und mit Aufmerksamkeit behandelt wird, was übrigens erst nicht immer der Fall ist. Manche Männer verlangen sogar viel zu ihrem Glücke, andere so wenig. Aber dieses Wenige ist oft ebenso schwer zu finden wie das Viele. Und doch verheiratet sich alles. Die, welche es noch nicht sind, werden es noch tun. Sich unter das Ehejoch beugen, versteht sich. Und Gott verhüte, dass wir uns wollten einfallen lassen, eine Abhandlung gegen den Ehestand zu schreiben. Da die Mehrzahl den Ehestand genießen will, so ist das doch ein Beweis, dass trotz aller gegen denselben und die Ehemänner ausgegossenen Spöttereien diese Verbindung, welche zwei Menschen zeitlebens aneinander kettet, mehr Vorzüge und Freuden als Langeweile und Widerwärtigkeiten mit sich bringen muss. Und wie stände es mit uns, wenn man sich nicht verheiratete? Sind wir nicht auf Erden, um in Gesellschaft zu leben und hauptsächlich uns zu lieben? Not tut die Liebe, sie ist's, die uns hält. Denn wer nicht liebt, ist traurig anzuschauen. Wir müssen nachts, was uns erfreut und quält, des Liebchens zartem Busen anvertrauen, ihm morgens öffnen unsere innere Welt, mit ihm nur wandeln auf des Traumes Auen. Das hat Voltaire behauptet, und ich bin ganz seiner Ansicht. Da man sich nun nachts seinem Liebchen anvertrauen soll, muss man notwendig den zarten Gegenstand, welchen unser Herz anbetet, in seiner Nähe haben. Das ist überdies auch die Lehre der Apostel. Melius est nubere quam uri. Besser ist heiraten als Brunstleiden. Folglich hat man vollkommen recht, sich zu verheiraten. Warum aber sehet ihr dann, ihr verheirateten Herren, oft so sonderbar aus? Warum wollet ihr euer Verhältnis verleugnen, indem ihr den Gang, das Wesen, kurz das Äußere eines Junggesellen anzunehmen sucht? Warum beklagt ihr euch gleich im Anfange eures Ehestandes darüber, über das Verheiratetsein, versteht sich? Warum hört ihr gleich auf, den Liebhaber zu spielen? Warum seid ihr nicht mehr galant, zuvorkommend, eifrig, liebenswürdig, häufig sogar nicht mehr verliebt? Denn ihr unterlasset eine Masse Dinge nach der Hochzeit oder tut sie wenigstens nicht mehr so gut als vor der Hochzeit. Warum gewöhnt ihr euch, statt die Zwistigkeiten durch ein wenig Geduld oder Gefälligkeit zu verhüten, an das Streiten mit eurer Frau wie an das tägliche Kaffeetrinken? Warum sucht ihr, wenn sich die Langeweile in euer Hauswesen einschleichen will, das Vergnügen gleich auswärts, statt euch zu bemühen, es in eurem Innern festzuhalten? Warum gebt ihr zuerst alle möglichen Veranlassungen, die euch die Liebe einer Frau entziehen müssen? Warum seid ihr einfältig genug, Verbindungen mit hübschen oder geistreichen Männern zu unterhalten, im Vergleich zu denen ihr notwendig verlieren müsst? Warum erzählt ihr dummerweise überall, dass euch eure Frau nicht liebe? Das kommt gerade heraus, als ob ihr sagen wolltet, die Stelle ist erledigt, ich besetze sie nicht mehr, man kann sich melden. Warum? Warum? Ich wette, ihr denkt schon bei euch, das alles tun wir nicht. So? Ihr alle tut das nicht? Seid ihr davon so fest überzeugt? Man kennt sich gar oft selber nicht. Wollt ihr wissen, wie ihr es machet? Ich werde es euch zeigen und seid überzeugt, dass ich die Farben nicht zu stark auftragen werde. Der Neuvermählte oder, wie man sagt, die Flitterwochen. Erstens steht der Neuvermählte sehr spät auf. Man kann ihn fast nicht aus dem Bette bringen. Es versteht sich von selbst, dass seine Frau auch noch darin liegt. Ist er ein Beamter, so sagt er, »Ach, meiner Treu, ich komme zu spät, um das Eintrittsverzeichnis bei dem Türsteher zu unterzeichnen. Ich gehe lieber gar nicht hin.« Ist er Kaufmann, so sagt er, »Die Kommis sind unten, sie brauchen mich nicht zum Öffnen des Magazins.« Morgens wird nicht viel gekauft. Außerdem müssen die jungen Leute sich auch selbst ausbilden. Ich kann sie nicht unaufhörlich überwachen. Ist er ein Geschäftsmann, so sagt er, ich habe zwar auf heute Morgen eine Zusammenkunft mit jemand ausgemacht, aber ich finde mich heute Abend ein, das wird auf eins herauskommen. Jedenfalls kann man sich nicht zu Tode arbeiten. Lebt er bloß von seinen Renten, so sagt er gar nichts. Wenn ihn jedoch seine Frau fragt, wie viel Uhr es sei, so küsst er sie und erwidert: Was liegt uns daran? Wir haben ja keine Eile. Sind wir nicht unsere eigenen Herren? Er beweist ihr dieses auch wohl noch durch andere Gründe, die mit noch zärtlicheren Liebkosungen begleitet sind. Madame lässt sich gerne überzeugen. Sie findet, dass ihr Mann mit einer sehr eindrucksvollen Beredsamkeit begabt ist und gratuliert sich, einen Mirabeau geheiratet zu haben. Sie gratuliert sich überhaupt. Die Liebe genügt übrigens nicht allein zur Erhaltung unserer schwächlichen Maschine. Cytheres Freuden greifen im Gegenteil unseren Magen an. Sine cerere et bacho friget Venus. Ohne Brot und Wein friert die Liebe ein. In kurzer Zeit gesteht unser junger Ehemann, dass er Hunger habe. Seine Frau antwortet: Das Frühstück wird auf uns warten, wir wollen aufstehen. Ei, weshalb aufstehen? Ruft unser Ehemann, seine Gattin mit verliebten Armen umschlingend aus. Wir wollen im Bett frühstücken, teures Herz, das ist weit hübscher. Madame hat nichts dagegen einzuwenden. Sie lächelt ihrem Gatten zu, der immer so genussreiche Einfälle hat. Man frühstückt im Bette. Das mag zwar sehr hübsch sein, aber es ist sicherlich nicht bequem. Einerlei. Die Liebe findet alles reizend. Nach dem Frühstück steht man noch nicht gleich auf. Man hat sich eine Masse von Dingen zu erzählen, die man sich ebenso gut im Bette als außerhalb desselben mitteilen kann. Das Frühstück hat die Beredsamkeit des Gatten wieder aufs Neue hervorgerufen und er unterhält das Gespräch in bewunderungswürdiger Weise. Madame ist der Meinung, sie habe einen Abkömmling des großen Simson geheiratet, welcher so merkwürdige Dinge ausführe, ehe Delilah ihm den Kopf abschor. Endlich steht man auf. Man kleidet sich unter tausend Scherzen und Späßen an, versteckt sich, läuft wieder zusammen und gibt sich zahllose Küsse. Die Stunde des Mittagessens rückt heran und man hat noch nichts getan als gelacht, gescherzt und getändelt. Der Herr findet, dass der Tag rasend schnell vorübergegangen ist. In den schmachtenden Augen seiner Frau liest man dasselbe. Der Herr wird nicht müde, sein Weib anzublicken, die Taille zu fassen, die Hände ihr zu drücken, ihr Knie zu berühren, sie ganz zu verrücken. Wenn er sie nicht überall anrühren kann, macht er ein mürrisches Gesicht. Schmollt, seufzt, kurz, er lebt gar nicht. Madame befürchtet, es möchte zu weit gehen und ihr Mann aus übermäßiger Liebe den Kopf verlieren. Bei Tische nimmt der Herr seine Frau auf den Schoß, trinkt aus dem Glas, woraus sie getrunken, isst aus einem Teller mit ihr. Sein türkischer Schlafrock wäre ihm unausstehlich, wenn seine Frau nicht daran herumgekrabbelt hätte. Wenn sich die jungen Gatten entschließen, abends das Theater zu besuchen, so bleiben sie nicht bis ans Ende. Gehen sie in Gesellschaft, so dringt der Herr bei Zeit auf die Heimkehr. Er winkt seiner Frau von Ferne zu. Diese bedeutet ihm, dass es die Schicklichkeit nicht erlaube, sich so bald zu entfernen. Allein der Neuvermählte bietet aller Schicklichkeit Trotz. Was liegt ihm daran, was die Leute denken und sprechen? Er will seine Frau fortnehmen und erwartet ungeduldig den Augenblick, wo er sich wieder allein mit ihr unter vier Augen befinden wird. Es ist ihm, als ob sich diese Gelegenheit zu selten böte. Endlich gelingt es ihm, sich seiner Frau zu bemächtigen. Er zieht sie mit sich fort. Es ist beinahe eine Entführung. Er lässt seine Gemahlin in einen Wagen steigen und nimmt hastig neben ihr Platz. Ja, der Mann ist so ungeduldig, dass er nicht bis zur Ankunft zu Hause warten kann, um das Gespräch zu beginnen. Wenn es immer so bliebe, wäre es zum Entzücken. Aber der Ehemann, wie er seine Frau spazieren führt. Es ist 3 Uhr. Man hätte um 1 Uhr ausgehen sollen, aber der Herr wusste nicht, ob er sich rasieren, ob er einen Frack oder einen Überrock anziehen, ob er eine Shawl oder eine gerade geschnittene Weste anlegen sollte. Diese Unschlüssigkeit verzögerte das Vorhaben 2 Stunden über die Gebühr. Jetzt ist der Herr fertig. Er steigt zuerst die Treppe hinab, sich zierend und beäugelnd mit großer Zufriedenheit über seine Toilette. Da Madame nicht zugleich mit dem Herrn in der Hausflur unten ist, so wendet er sich um, gebärdet sich ungeduldig, hebt den Kopf und schreit auf der Treppe: Nun wird's heute noch!
Gleich, gleich, mein Freund, ich suche nur noch meine Handschuhe.
Ah, schön, diesmal sind's die Handschuhe, ein andermal das Taschentuch. Ich würde sehr erstaunt sein, wenn man einmal beim Ausgehen nicht auch den Kopf vergäße. Die Frau langt endlich an. Sie nimmt den Arm ihres Mannes, während sie die Handschuhe anzieht. Der Herr sagt halblaut: Sonderbar, wenn jemand seine Handschuhe auf der Straße anzieht.
Mein Gott, du drängst mich ja so sehr.
Wie, ich dränge dich? Du wolltest ja schon vor 2 Stunden ausgehen und murrtest, dass ich nicht angezogen war. Und jetzt soll ich dich drängen. Wohin gehen wir?
Mir einerlei.
Mir auch.
Ich folge dir, wohin du willst.
Man sollte doch geschwind einen Entschluss fassen und nicht wie 2 Blödsinnige in der Straße stehen bleiben. Für mich gibt es nichts Unausstehlicheres als eine Frau, die immer nur antwortet, mir einerlei.
Nun gut, mein Freund, gehen wir in die Tuilerien.
Man setzt sich in Bewegung. Der Herr betrachtet die vorübergehenden Damen oder denkt an seine Geschäfte. Man wechselt kein Wort. Zuweilen, wenn man an einem Modemagazin vorüberging, rief die Frau laut:
»Ei, der schöne Shawl! Ach, der schöne neue Kleiderschnitt!
Ach, welch gottvoller Hut!«
Der Herr aber hat nichts gehört oder sich wenigstens so gestellt oder statt aller Antwort seiner Frau mit einem dumpfen Murmeln geantwortet.
So, ja.
Aber nicht entfernt daran gedacht, vor dem Magazin stehen zu bleiben. Man gelangt in die Tuilerien, läuft hin und her, der Länge und Breite nach und wechselt kein Wort dabei. Nur, dass der Herr von Zeit zu Zeit gähnt oder schnauft, als ob er am Ersticken wäre. Mitten in einer einsamen Allee ruft der Herr plötzlich aus:
»Hol mich der und jener! Das ist mir ein ergötzlicher Spaziergang hier!«
»Aber musste man denn nicht irgendwo hingehen?«
»Aber warum gerade in die Tuilerien?«
»Du wolltest ja nicht sagen, wohin es dir beliebte.«
»Ich weiß schon. Du wähltest diesen Platz, weil du weißt, dass es für mich keinen langweiligeren Spaziergang gibt.«
»Oh, mit mir langweilt dich jeder Spaziergang. Darum wäre es einerlei gewesen, ob ich diesen oder einen anderen Ort gewählt hätte.«
»Aha, schön. Da haben wir die Vorwürfe. Schon gut.
Aber in der Tat, findest du denn hier irgendeine Ergötzlichkeit, wenn man sich mitten unter aller Welt ergeht, unter diesen Kindern, die einem Bälle oder Reifen zwischen die Beine werfen, außerdem, wenn man Staub schlucken muss? Und das kann dich amüsieren?« »Wenn du dich mit mir unterhieltest, so würde ich mich nicht langweilen. Aber du weißt mir nie etwas zu sagen.«
»Liebe Freundin, wenn man stets zusammen ist, so kann man sich nicht immer etwas zu sagen haben.«
»In Gesellschaft einer anderen Frau würdest du den Liebenswürdigen, den Artigen spielen.«
»Sie würde mir auch keine bitteren, bissigen Sachen sagen, würde nie stets etwas an mir auszusetzen haben.«
»Das heißen die Herren bissig sein, wenn man ihnen vorwirft, dass sie sich zu langweilen scheinen?«
»Nun bist du zu Ende.
Glaubst du vielleicht, mir Stillschweigen auferlegen zu können?
So schrei doch noch etwas lauter, damit die Vorübergehenden stehen bleiben und uns betrachten. Das fehlte noch.«
»Wenn mir zu schreien einfällt, was geht das andere Leute an? Überdies beschäftigt sich niemand mit uns. Du glaubst immer, die ganze Welt sehe auf dich.«
»Wenn du sofort machst, so lasse ich dich stehen.
Tue das. Es ist mir gleichgültig.«
Der Herr hält einen Augenblick still. Aber er besinnt sich und lässt den Arm der Frau nicht fahren. Und der Spaziergang läuft zu Ende, ohne dass man noch ein Sterbenswörtchen miteinander gesprochen hätte.